Die Kinder haben in der letzten Woche, sind die durch die Josef-Geschichte gegangen und ich durfte auch trotz Spätschicht einen Abend dabei sein und das Ganze miterleben. Und der Gottesdienst heute steht unter dem Thema, alles läuft nach Gottes gutem Plan. Und so habe ich meine Predigt auch überschrieben. Ich habe mir in der Vorbereitung die Geschichte von Josef mal genauer angeguckt und bin einmal komplett durchgegangen. Was hat diesen Mann bewegt? Wie kam es dazu, dass er dorthin kam? Er ist jetzt kein Mann, der irgendwie im Stammbaum von Jesus wiederzufinden ist. Er ist in dem Sinne vielleicht eher nur eine Randfigur, aber trotzdem ein Mann, der durch Charakterzüge ausgezeichnet wurde, von denen wir ganz viel lernen können und von denen wir heute auch ganz viel lernen wollen. Er war der erste Sohn von Rahel, der Frau von Jakob. Wer sich daran erinnert und die Geschichte kennt, weiß, dass Jakob für Rahel 14 Jahre lang hart arbeiten musste. Er hatte sich in Rahel verliebt, wollte sie als Frau haben, aber sein Onkel Laban gab ihm erst nur die Lea. Als Josef dann geboren wurde nach vielen Strapazen, hat Jakob ihn ganz besonders lieb gewonnen. Damit ist nicht das Verhalten von Jakob zu entschuldigen, dass er Kinder bevorzugt hat. Aber er liebte ihn mehr als seine anderen Kinder, ihn und Benjamin. Benjamin war der zweite Sohn von Rahel. Und so hat er ihn mit diesen besonderen Dingen ausgestattet, wie wir heute auch gesehen haben oder gehört haben, mit diesem besonderen Mantel, den er bekommen hatte. Josefs Brüder mussten Schafe weiden und sind mit ihren Schafen losgezogen und sind weite Strecke gegangen. Und Jakob hat sich Sorgen gemacht und sagt zu Josef: Geh und guck, wie es ihnen geht. Josef geht los. Ich habe das mal nachgeguckt, es sind circa 150 Kilometer gewesen, bis er seine Brüder endlich gesehen hat. Und er ist zu Fuß gegangen. Und wenn er zu Fuß geht, hat er eine gewisse Zeit gebraucht und wird darüber nachgedacht haben und sich gefreut haben, seine Brüder gleich wieder zu sehen. Aber als die Brüder ihn sehen, kommt der Hass in ihnen hoch. Der muss nicht zu Hause arbeiten, der muss nicht mit uns kommen und arbeiten. Der kann zu Hause schön bei Papa bleiben. So beschließen sie, ihn zu töten. Aber dann schmeißen sie ihn doch eher in eine Grube rein. Dann hat ein gewisser Juda, den wir heute auch schon gesehen haben im Anspiel, eine super Idee. Und er denkt jüdisch und sagt: Was haben wir davon, wenn wir ihn töten? Lass uns ihn verkaufen. Dann haben wir ein bisschen Geld. Wir kommen nach Hause und sagen Papa einfach, der ist gestorben. Oder ein wildes Tier hat ihn zerrissen. Tränken seinen Mantel mit Blut, schicken den Mantel wieder zurück. Und für sie scheint dieses Problem Josef aus der Welt zu sein. Wie hat sich Josef in diesem Moment gefühlt, wo er in dieser Grube lag, wo er diese Händler vorbeikommen hat hören, seine Brüder vielleicht hat reden hören? Er ist von seiner Familie verstoßen, seine Brüder wollen ihn nicht. Er geht auf diese Reise und verliert auf seiner ganzen Reise nicht sein Gottvertrauen. Er kommt zum Potiphar und dort zeichnet er sich durch hervorragende Arbeit aus und wird über das ganze Haus gesetzt. Der Potiphar reist sogar weg und überlässt Josef alles. Steht sogar in der Bibel drin geschrieben, dass er sich darum nicht mehr kümmerte. Dann ein junger Mann, der Macht hat, der groß ist, wird von der Frau des Potiphars versucht. Sie möchte, dass er sich bei ihr hinlegt. Er sagt: Nein, ich werde es nicht tun. Dein Mann hat mir die Macht gegeben über deine ganze Wirtschaft. Ich habe das Sagen über alles, aber über eine Sache, die wird er mit mir nicht teilen. Und das bist du, weil du seine Frau bist. Seine Frau ist da so gekränkt und wo sie eines Tages mit Josef alleine ist, reißt sie ihm an dem Obergewand und hält ihn fest und sagt: Du kommst jetzt zu mir. Josef flieht der Sünde. In einer Versuchung, in der er steht, wo die Frau ihn packt und es ist keiner da, es wird niemand erfahren von den Menschen, hält sie ihn fest und er zieht sich weg und läuft der Sünde weg. Der Lohn dafür, dass er der Sünde weggelaufen ist, ist, dass er ins Gefängnis kommt. Spätestens da, denke ich, würde ich würden einige von uns bestimmt merken, Gott, warum bist du so ungerecht? Ich wollte dir nachfolgen und wollte dir treu bleiben, auch in diesem fernen Land, wo mich keiner kennt und wo niemand nach mir suchen wird, aus meiner Familie oder aus meiner Verwandtschaft, wollte ich dir treu bleiben. Ich bin der Sünde weggelaufen, ich habe mich losgerissen und bin fortgelaufen und der Lohn dafür ist, dass ich ins Gefängnis komme. Aber sowas lesen wir nicht. Josefs Charakter ist dort anders. Josef arbeitet im Gefängnis hervorragend und beweist sich, sodass er sogar von dem Kerkermeister die gesamte Macht über das Gefängnis bekommt oder der Aufseher des Gefängnisses wird. Alles, was im Gefängnis passiert, läuft quasi über Josefs Tisch und Josef bekommt das mit. Als dann der Mundschenk und der Bäcker ins Gefängnis geworfen wurden und eines Tages träumen, kommt Josef zu ihnen hin und die Fragen sind traurig. Und Josef sieht das und fragt, was ist los, was bedrückt euch? Und sie sagen, wir haben geträumt und es ist ja kein Träumdeuter hier im Gefängnis, der uns sie deuten kann. In diesem Moment, sagt Josef, kommen die Deutungen nicht von Gott. Und er zeigt wiederum Stärke im Gefängnis und Gottvertrauen. Dann hört er sich die Träume an, deutet diese Träume und deutet dem Mundschenk, dass er wieder zurückkommt und dass der Bäcker umgebracht wird. Und dann sagt er diesem Mundschenk, wenn du zurückkommst zum Haus des Pharaos, denke an mich. Ich denke mal, im Gefängnis werden die sich vorher erzählt haben und Josef wird ihm seine Geschichte erzählt haben, warum bist du hier, warum bist du hier? Und als der Mundschenk dann nach 3 Tagen wirklich entlassen wird und zum Pharao wieder zurückkommt, wie hat sich Josef da gefühlt? Den ersten Tag, man hört nichts. Heutzutage würden wir unser Handy rausziehen, guck, der war vor 3 Minuten online, warum schreibt er mir nicht? Aber das war damals nicht so. Er wartet 1 Tag, 2 Tage, 1 Woche, 2 Wochen und er merkt, er hat mich vergessen. Nichts von mir erzählt. Jetzt wäre der nächste Punkt, wo ich wahrscheinlich, wenn ich dort sitzen würde im Gefängnis, in dem Kerker und ich würde merken, ich habe dem doch was Gutes getan. Und nein, er vertraut trotzdem weiter auf Gott. Und so lesen wir, dass 2 Jahre später, wo der Pharao die Träume hat, fällt dem Mundschenk es ein. Da war einer im Gefängnis. Der konnte es. Der konnte die Träume deuten. So wird Josef geholt, vor den Pharao gebracht. Und der Pharao fragt ihn, ich habe gehört, du kannst Träume deuten. Nach diesen ganzen Missschlägen, die er in seinem Leben erlebt hat, was hättest du, was hätte ich geantwortet? Hätten wir vielleicht die Chance ergriffen, uns zu profilieren und zu sagen, ja, ich kann es, das ist meine Chance, ich darf jetzt einmal vor dem Pharao stehen. Und ja, ich habe es ja schon mal, es hat ja schon mal funktioniert, es wird ja diesmal auch wieder funktionieren. Josef sagt aber, nein, ich kann es nicht, aber Gott kann es, der mächtig ist. Wieder dieses Gottvertrauen, das Josef an den Tag legt. Die weitere Geschichte haben wir heute auch schon noch gehört, wo er dann der zweitmächtigste Mann in Ägypten wird, direkt unter dem Pharao, wo er über das Volk steht, weil seine Träume, die er dem Pharao gedeutet hat, wahr waren und so eingetroffen sind. Wo seine Brüder zu ihm kommen das erste Mal und er sie erkennt, sich aber nicht zu erkennen gibt und sich nach seinem Vater, nach seinem Bruder erkundigt. Wie hättest du dort reagiert in dieser Situation, wenn du auf einmal die Männer siehst, die dir das ganze Leid aus den letzten Jahren angetan haben, dafür verantwortlich waren? Er schickt sie zurück und als Pfand behält er einen von diesen Brüdern da, damit er sicher gehen kann, dass sie wiederkommen. Sie kommen wieder mit Benjamin. Juda legt seinen Eid ein für Benjamin, nimmt ihn mit. Sie kommen zu ihm. Und das, was wir heute im Anspiel gesehen haben, der Silberkelch wird bei Benjamin gefunden. Juda kommt zurück. Und das war die Probe, auf die Josef seine Brüder stellt. Haben die sich verändert? Sind sie anders geworden? Oder werden sie meinen einzigen Bruder, der auch geliebt wird vom Vater, auch verkaufen? Sie haben ihr Geld wieder in den Säcken drin, sie haben ja alles. Das Geld, sie haben das Korn, das Getreide. Sie können ihren Bruder einfach ziehen lassen, zu ihrem Vater gehen und das Gleiche sagen. Aber nein, in dieser Zwischenzeit ist einiges passiert, wird nur aus Judas Leben berichtet, was er in dieser Zeit erlebt hat. Aber diese Männer haben sich verändert und Juda kommt zurück und sagt, nimm mich anstatt ihn. Und als Josef das sieht, dass seine Brüder sich verändert haben, sagt er wunderbare Worte. Und als ich als kleiner Junge diese Josef-Geschichte früher gehört habe, habe ich an dieser Stelle immer geweint, weil ich das einfach so faszinierend fand und so schön fand, wie ruhig er bleiben konnte und wie stark er dann war und was für ein Gottvertrauen er hatte. Das lesen wir in 1. Mose 45, 5 bis 7, ein Auszug aus den Worten. Und nun bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch hergesandt. Denn dies ist das zweite Jahr, dass die Hungersnot im Land herrscht, und es werden noch 5 Jahre ohne Pflügen und Ernten sein. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu sichern auf Erden und um euch am Leben zu erhalten und zu einer großen Errettung. Diesen Blick, den Josef hatte, der war bemerkenswert. Zu sagen, nicht, ja, ihr habt mich hierhin verkauft, mir geht es jetzt aber schon wieder gut und jetzt habt ihr es davon, geht da hinten hin und hungert. Geht wieder zurück. Nein, er sieht das Große und Ganze und sagt, das war der Weg, den Gott gehen wollte. Die letzten Jahre waren schwierig und die waren sehr schwierig. Aber er war sich sicher, dass alles nach Gottes gutem Plan läuft. Ich hatte mir in meinen Notizen jetzt auch aufgeschrieben, dass ich mit den Kindern gemeinsam diesen Vers sagen will aus Römer 8, 28. Aber das hat Alex ja schon gemacht und gewünscht. Und genau da möchte ich jetzt auch anknüpfen. Ich werde ihn jetzt einfach vorlesen. Aber ich möchte weiterlesen. Und zwar von Römer 8, 28 bis 39, was dort steht. Das gleiche Prinzip auch wieder, aber im Neuen Testament. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm auch nicht alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der noch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet, den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Eine wunderbare Verheißung, die wir hier lesen im Neuen Testament, die wir mittlerweile in der neutestamentlichen Zeit leben, durch Jesus Christus erhalten haben. Dieses Gottvertrauen, das wir aus dem Leben von Josef gesehen haben und das wir aus dem Leben von Josef auch lernen wollen, beschreibt Paulus hier in Römer nochmal aufs Neue. Und er schreibt hier, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Bei uns in der Schule wurde uns gesagt, wenn du die Bibel liest und du liest irgendwo alles oder nichts, unterstreiche es. Weil wenn da alles oder nichts steht, dann bedeutet das alles oder nichts. Das ist dann nicht alles und ja, das kann doch passieren. Alles oder nichts. Aber hier steht nicht, dass es den Christen auf Erden immer gut gehen wird, dass wir ein traumhaftes Leben haben werden, dass wir von Schicksalsschlägen verschont bleiben werden. Sondern hier steht, dass sie uns zum Besten dienen werden. Viele Wege oder Sachen in unserem Leben verstehen wir häufig nicht. Schicksalsschläge, Arbeitslosigkeit, Tod eines geliebten Menschen, kleinere Sachen vielleicht, Entscheidungen auf Arbeit von Vorgesetzten oder wenn der Chef irgendwas sagt, was Neues, was gemacht wird, sind wir auch häufig die Ersten, die dann meckern. Oder Regierungen. Wer versteht heutzutage, was Kim Jong-un und der in Amerika Donald Trump, was die machen, was da abgeht? Dann wie kann das alles sein? Ich will mich damit gar nicht mehr beschäftigen, ich will das gar nicht mehr lesen, weil es einem nur Sorgen bereitet. Mein Lehrer sagte zu mir mal, in dieser Zeit können wir keine Kinder mehr in die Welt setzen. Also in der Schule der Lehrer, also Berufsschule. Das ist unverantwortlich. Aber wir Christen haben doch diese lebendige Hoffnung, dass auch wenn Schicksalsschläge uns treffen und schwierige Sachen uns treffen, dass das alles nach Gottes gutem Plan läuft. Selbst wenn wir vielleicht manchmal der Sünde fliehen und uns losreißen, weglaufen und vielleicht sogar dafür bestraft werden, sei es im Arbeitsplatz, dass wir vielleicht eine Beförderung nicht bekommen oder irgendetwas anderes, dürfen wir diese wunderbare Hoffnung haben, dass das alles zu unserem Besten dient. Meine Frau und ich habe dir jetzt nicht abgesprochen, aber ich denke, ich darf das erzählen. Wir wollten früher, als ob das schon so lange her ist, kurz bevor wir geheiratet haben, wollte ich unbedingt ein Haus haben. Ich habe gesagt, ich möchte nicht eine Mietwohnung ziehen, ich möchte ein Haus kaufen. So haben wir uns Häuser angeguckt und haben ein Haus gefunden in Lockhausen, Bad Salzuflen, und dachten, das ist das perfekte Haus für uns. Haben uns das angeguckt, aber wir haben erst angefangen zu beten, als wir das Haus schon gefunden hatten. Dann haben mehrere Leute mit uns gemeinsam das Haus angeguckt und wir sind da durchgegangen. Es war ein Haus, das stand auf einem Erbpachtgrundstück. Und wir waren uns eigentlich felsenfest davon überzeugt und waren schon am Träumen, wie wir die Möbel hinstellen und wie das alles sein soll. Und haben dann gesagt, okay, so machen wir es. Wir kaufen das Haus. Sind bei der Bank gewesen und es war nicht teuer, das Haus. Also Arbeitskollegen von mir haben den Kredit ohne Probleme bekommen. Und wir kamen dahin und ich kannte den Finanzberater aus früheren Zeiten und er sagte zu mir, Thomas, nein. Er ist auch Christ und er sagte zu mir, Thomas, ich habe irgendwie das Gefühl, dass du das nicht machen sollst. Ich habe damals noch einen Nebenjob gehabt und der Chef damals, auch ein Christ, er sagte zu mir, er hat sich das alles angeguckt, begutachtet und sagte zu mir auch, Thomas, nein, das ist nicht das Richtige. Ich war sauer und ich habe zu Silvi gesagt, der will einfach nur nicht, dass ich in dieser Zeit, wo ich das Haus renoviere, nicht bei ihm arbeiten kommen kann. Er denkt nur an sich. Aber so war es nicht. Gott hat uns davor bewahrt, diesen Schritt zu gehen, weil er einen anderen Weg mit uns vorhatte. Und das ist schön zu wissen, dass solche Dinge passieren, wo wir vielleicht häufig nicht verstehen, warum kommt so etwas gerade in unser Leben, dass wir dann trotzdem dieses Gottvertrauen haben, nach Gottes gutem Plan, dass alles nach Gottes gutem Plan läuft. Nächste Woche sind die Ferien vorbei. Dann geht es wieder mit der Schule los. Einige von euch gehen vielleicht zum ersten Mal in die Schule, die freuen sich dann. Und auch ansonsten ist halt in Deutschland so, dass im Sommer viele Sachen sich ändern. Man kommt vielleicht ins nächste Lehrjahr, man kommt vielleicht direkt, fängt man mit einer Ausbildung an, man beginnt mit dem Abi, eine neue Klasse. Und man weiß nicht, was auf einen zukommen wird und was einem begegnen wird, auf dem Pausenhof, auf der Arbeit, in der Schule. Aber doch wollen wir in der nächsten Woche oder in der nächsten Zeit ganz besonders an diese Geschichte von Josef denken. Als er auf den, ich denke mal, es waren Kamelen, saß, Richtung Ägypten, wusste er auch nicht, was passieren wird. Aber er hat trotzdem in seinem Leben dieses Gottvertrauen dargestellt und gezeigt, dass er völlig auf Gott vertraut hat. Ich möchte zum Abschluss mit uns allen zusammen noch einmal diesen Vers sagen, dass wir als Erwachsene das auch in uns drin haben. Dieser Vers aus Römer 8, 28, der hat heute schon den ganzen Gottesdienst uns begleitet. Und Kinder, ihr müsst den Erwachsenen helfen, wenn die das nicht so wirklich können, weil wer weiß, ob die das letzte Woche geübt haben. Wollen wir es einmal zusammen auch sagen? Vers Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Römer 8, Vers 28. Amen.